What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es wird wohl noch bis 2028 dauern, aber wenn die Pläne der Europäischen Zentralbank aufgehen, dann kann sie dann den digitalen Euro einführen. Der soll so wie Bargeld funktionieren, aber nur eben digital mit Wallets und so weiter. Aber wozu eigentlich? Was bringt der digitale Euro und was kann er eigentlich nicht? Das diskutieren wir heute im Podcast mit Gernot Brettenthaler, dem Leiter des Blockchain Hub der Raiffeisen Bank International. Herzlich willkommen im Podcast, Gernot.
Hallo Jakob, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du heute dabei bist. Der digitale Euro, das ist ja jetzt kein ganz brandneues Projekt. Du verfolgst das ja wahrscheinlich schon länger. Generell bist du enthusiastisch oder noch skeptisch?
Ich glaube, den Ausdruck oder den Aggregatzustand, der meine Gefühlslage und meine Wissenslage am besten reflektiert, ist, ich bin irgendwo in der Mitte. Ja, weil es immer klarer wird, dass die EZB dieses Projekt nachhaltig umsetzen wird, auch wenn es noch länger dauern wird. Auch wenn es klar ist, dass schon erste Teilprojekte gestartet sind. Die EZB hat ja auch unter anderem mit Amazon einen Probegalopp schon absolviert, ist noch nicht klar, wohin die Reise auf der Kundenseite gehen wird. Das heißt, welche Use Cases werden an der Startlinie stehen, wenn der digitale Euro startet. Und solange das nicht klar ist, ist natürlich eine gesunde Portion Skepsis auch mit dabei. Weil die große Frage, die es dazu zu beantworten gilt, was bringt uns aus Kundensicht der digitale Euro dann im Endeffekt?
Absolut. Und das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Kernfrage, die ich auch dir stellen will. Was bringt der digitale Euro? Warum soll es denn geben? Und welche Strategie verfolgt die EZB dahinter? Was ist die Argumentation der Zentralbanker diesbezüglich?
Ich glaube, um da ein bisschen auszuholen, dass das Narrativ der EZB und auch anderer Zentralbanken, weil ja über 90% der weltweiten Zentralbanken arbeiten ja momentan an Central Bank Digital Currencies, ist ja die Replik auf Libra. Damals von Facebook angekündigt und dann sozusagen politisch und auch wirtschaftlich im Keim erstickt worden, Diem, Libra. Und das hat aber die Banker so weit wachgerüttelt, dass man gesagt hat, okay, es ist offensichtlich möglich mit neuester Technologie, gerade auch Richtung Blockchain und Kryptowährungen gebracht, dass wir monetäre Systeme, wie wir sie bis daher kennen, komplett aushebeln können und dadurch auch die Kontrolle verlieren können. Ich glaube, das war der Wake-up-Call für die Nationalbanken, somit auch für die EZB und seitdem beschäftigen sie sich sehr stark mit dem Thema. Das heißt, wenn man die Sichtweise einer europäischen Zentralbank bewerten möchte, muss man immer aus dieser Perspektive heraus das Ganze beobachten. Die EZB möchte weiterhin Kontrolle haben über die Geldmengen, über die Geldflüsse innerhalb des Euroraums. Das ist politisch wichtig, auch in Zeiten der Krisen, dass man dann zum Beispiel auch die richtigen geldpolitischen Maßnahmen setzen kann. Das ist, glaube ich, der EZB wichtig und deswegen möchte sie dieses Projekt digitaler Euro auf jeden Fall umsetzen. Ja, im Konkreten erklären sie, oder so konkret wie die EZB momentan wird, erklären sie diesen Case, dass das der digitale Euro die logische Erweiterung des bestehenden Tool-Portfolios von Bargeld hin zu Giralgeld, das über die Banken gegeben wird, jetzt sozusagen ein rein digitales Geld ist, sozusagen die Werkbank wird verlängert. In rein digitalen Kanälen kann man sozusagen dann mit dem digitalen Euro als Alternative zum Giralgeld oder zur Kreditkarte bezahlen.
Okay, also die wollen nicht, dass Mark Zuckerberg oder die USA mit dem digitalen Dollar oder mit privaten Stablecoins daherkommen, sondern die wollen halt dem was entgegensetzen. Wenn ich es richtig verstehe.
Sie wollen dem was entgegensetzen, was da auch durchschwingt, was man durchaus ins Feld führen kann. Unser Geldsystem ist ja schon sehr, sehr stark fremddominiert von Playern außerhalb der europäischen Einflusssphäre. Ja, wenn man nämlich die ganzen Kreditkartenfirmen heranzieht, dann sind die großen zwei, dann mit Abstand der großen drei, wenn man American Express auch noch dazu nimmt, ja, die sind ja nicht in Europa beheimatet. Das heißt, man ist da sowieso schon in einem Setup, wo man nicht mehr mittelbar einen Zugriff hat auf das Zahlungsverhalten von den Europäern. Und das möchte man in dem Kontext auch sozusagen nochmal reparieren oder das auf andere Beine stellen. Ja.
Also durchwegs interessantes Projekt, da nicht nur dem digitalen Dollar oder dem digitalen Yuan was entgegenzusetzen, sondern halt auch Mastercard, PayPal, Visa und wie sie alle heißen. Und aus Nutzerinnensicht ist ja nachher dann eben schon die Frage, ne? Also wir haben eh schon alle unsere Debitkarten und Apple Pay und weiß der Teufel, und jetzt kommt dann der digitale Euro noch dazu, das wird wahrscheinlich dann auch am Ende eine Smartphone-App sein wahrscheinlich. Da fragt sich dann jeder wahrscheinlich, warum soll ich denn das benutzen? Ist das dann billiger, schneller, besser?
Alle diese Fragen sind noch offen. Ein Claim, der von der EZB natürlich sozusagen hervorgekehrt wird, es soll sicherer sein. Warum sicherer? Weil man dann eine direkte Einlage bei der EZB hat als Retail-Kunde. Ja, auch wenn es vielleicht über deine Bank kommt, aber man ist sozusagen dann in einer direkten Geschäftsbeziehung mit der EZB. Das ist so, wie wenn ich eine 10-Euro-Geldnote in Bargeld habe. Ja, dann ist die, wenn ich sie kontrolliert hätte auf die ganzen Merkmale, ein Legal Tender, und sozusagen die EZB garantiert für den Wert dieses Scheins. Und das Gleiche wäre dann sozusagen auch mit dem digitalen Euro. Das heißt, das ist das sicherste Zahlungsmittel, das es dann gibt für einen Retail-Kunden. Sicherer als wie ein Giralgeld-Token, weil der natürlich zusammenhängt mit einer Bonität einer Bank. Ja, sicherer auch wie eine Kreditkartenzahlung, weil natürlich auch eine Kreditkartenfirma, so groß sie auch sein mag, auch ein gewisses Risiko hat. Das heißt, und das ist auch die Befürchtung genau dieser Institute, wenn man über den digitalen Euro redet, ja, man hat dann natürlich man sieht die Gefahr, dass es gewisse Abwanderungstendenzen geben kann im Krisenfall, dass Leute sozusagen dann in den digitalen Euro gehen, ihre Spareinlagen bei Banken abziehen und in den digitalen Euro gehen, weil das vermeintlich sicher ist, weil das natürlich bei der EZB die sicherste Veranlagungsform ist. Ja.
Okay, das heißt, die Privatbanken, für solche, wie du auch du arbeitest, wäre das ein bisschen eine Konkurrenzsituation. Die sind ja derzeit ja irgendwie der Herr über unsere Konten, aber dann gibt es eine Alternative, wenn ich mir dann die EZB-Wallet-App installieren kann und dann halt dort auch meine Euros liegen habe.
Genau, das ist ja, wir reden ja da von einem hochregulierten und auch sehr regulatorisch sehr ausbalancierten Geldsystem, wo eben die Banken eine Rolle spielen, sozusagen den Kunden, den Endkundenkontakt halten und sozusagen die Intermediärsfunktion zwischen EZB und Endkunden halten. Wenn man da jetzt mit so einem System reingeht, ist der Narrativ der Bankenwelt der, naja, da könnte es doch passieren, dass Geldmengen abgezogen werden. Ich sage jetzt, kleinere Banken, die sehr stark auf Spareinlagen hoffen und sitzen und damit arbeiten, können natürlich dadurch auch in Liquiditätsprobleme kommen. Und das könnte den gesamten Bankenkreislauf in der europäischen Zone auch destabilisieren. Das ist das Schreckgespenst, das gemahlen wird. Da gibt es auch unterschiedliche Rechnungsbeispiele dazu. Kann man so bewerten oder nicht? Aber das ist auch mit ein Grund, warum stark jetzt hier auch die Lösung angedacht wird von der EZB, dass man mit einer Obergrenze von maximal 3.000 Euro rechnet, weil die EZB will ja selbst nicht den Bankenmarkt destabilisieren. Das ist auch nicht das Ansinnen, das die EZB verfolgt. Ne?
Okay, also eine Obergrenze von 3.000 Euro, muss man abwarten, ob das auch wirklich so kommt, aber das wäre dann so ja, ungefähr, wie ich halt im Geldbörsel Bargeld mit mir herumtrage. Wahrscheinlich haben die wenigsten 3.000 Euro mit sich, aber das wäre so die Obergrenze, die ich in diese EZB-Wallet-App reingeben kann, und alles Weitere, was ich sonst so anspare, das habe ich dann beim Sparkonto bei der Bank oder sonst wo.
Genau. Das ist auch das, was wir momentan sehen oder was unser Wissensstand ist, wie das System funktionieren soll. Also auch wieder so ein Zwei-Stufen-System geben, das ja auch durchaus Sinn macht. Hat sich ja bis dato bewährt, ne? Dass private Banken sozusagen das Onboarding von Kunden übernehmen, KYC, Geldwäsche und so weiter, die ganzen Prüfungen durchlaufen, dass ich dann Zugang habe zu dieser Wallet und dass ich dann diese Wallet befüttern kann. Also bis zu 3.000 Euro nehmen wir jetzt in dem Beispiel an, kann ich dann von meinem Girokonto auf die Wallet schieben, kann dort Zahlungen tätigen, und es bestünde technisch sogar die Möglichkeit, wenn ich das als Kunde möchte, dass halt immer der Differenzbetrag zu diesen 3.000 Euro, also wenn ich was konsumiere, dass der automatisch auch aufgefüllt wird. Ja? Oder dass, wenn ich zu viel rüberlege, dass das dann automatisch auch wieder rückgeführt wird, ja, wenn ich Zahlungen ins Eingänge komme. Also das soll sehr, sehr sozusagen einfach und durchgreifend sein. Am Ende des Tages wird es aber da wirklich vom Kundennutzen abhängen, welche Anwendungsfälle sind, wie relevant, dass ich mir diesen Onboarding-Prozess beginne und sozusagen eine weitere Zahlungsmöglichkeit neben den bestehenden wieder aufmache.
Jetzt ist natürlich eine naheliegende Frage an dich als Leiter des Blockchain Hubs wird das Ganze auf Blockchain-Technologie aufbauen. Das ist ja, glaube ich, auch noch überhaupt nicht klar, welche Technologie am Ende da die Grundlage ist, oder?
Ja, alle Tendenzen, Strömungen, Diskussionen, die uns momentan bekannt sind, deuten sehr stark darauf hin, dass es keine Blockchain-Technologie sein wird, sondern dass man eher mit einem klassischen, traditionellen Datenbanksystem startet. Verstehen wir natürlich auch, Blockchain ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, für so ein gewaltiges Projekt vielleicht zu innovativ, zu neuartig. Wir hoffen, dass sich da aber vielleicht dann in einer zweiten oder dritten Iterationswelle etwas tut, weil gerade aus unserer fachlichen Perspektive heraus das Thema Blockchain könnte maßgeblich dazu beitragen, um auch zum Beispiel eine der größten Bedenken von dem digitalen Euro bemüht, nämlich die Privatsphäre, ja, dass man dem gut begegnen kann und das lösen kann. Aber unser Stand momentan, der digitale Euro findet nicht auf der Blockchain statt.
Okay, das heißt, da irgendwo wird zentral gespeichert die Transaktionshistorie. Und wenn man dann rausfindet, wem die Wallet gehört, dann weiß man auch, was er in der Vergangenheit bezahlt hat.
Natürlich, also man muss da halt sich dann auch vertrauen dem gegenüber, dem, der diese zentrale Datenbank laufen hat. Ich sage jetzt mal verkürzt, das wird die Europäische Zentralbank sein selbst. Ne?
Okay, also die Privatsphäre-Bedenken, die es da gibt, sind ja nicht dann ganz von der Hand zu weisen. Also die
sind
EZB
definitiv nicht, genau. Ja.
Okay. Und in einem zweiten Schritt wäre es dann denkbar, dass es auf eine Blockchain gehoben wird. Wären dann alle Banken, so wie die Österreichische Nationalbank, wären die dann die Validatoren im Kreis? Also jedes Euroland kriegt einen Validator?
So oder so ähnlich wird es dann wohl laufen. Das hängt dann davon ab, welche Blockchain-Technologie genommen wird, welche zu diesem Zeitpunkt auch sozusagen technisch die größten Möglichkeiten bietet. Ich sage jetzt aus der Hüfte heraus, nachdem es jetzt klar wird, dass es wahrscheinlich nicht im ersten Schwung eine Blockchain-Technologie sein wird und wir jetzt schon bei einem Projektrealisierungszeitraum von 2027 bis 2028 sind von der ersten Welle, glaube ich, ist das viel zu früh, dass man da irgendwelche Mutmaßungen anstellt, welche Blockchain-Technologie und in welcher Art diese dann aufgebaut ist und verwendet wird. Also da reden wir von 2030 und darüber hinaus.
Alles klar. Das heißt, die Spekulation, ob es jetzt Solana, Cardano oder Ethereum wird, die können wir uns sparen an dieser Stelle.
Genau, Jakob, da ist alles möglich. Es gibt teilweise genannte gar nicht mehr bis hin, die sind so offensichtlich, dass es diese eine sein wird, weil sie aus anderen Use Cases heraus sich so nachhaltig als erfolgreicher eingestellt hat. Da ist wirklich alles möglich. Ja.
Okay, und die Bitcoiner würden sich freuen, wenn es die Bitcoin-Blockchain wird, beziehungsweise das Lightning Network, was ja irgendwie in die Richtung gehen könnte, oder?
Da bin ich skeptisch. Also wenn ich mich für eine Festlegung jetzt schon zutraue, dann ist, glaube ich, nicht, dass es Bitcoin und Bitcoin Lightning ist. Dafür ist es einfach zu dezentral und zu diametral anders als wie das, was eine EZB zu leisten imstande ist, muss man ehrlich sagen.
Okay. Alles klar, dann, das heißt, nach dem Ausschlussverfahren können wir mal sagen, die Bitcoin-Blockchain wird es eher nicht. Schauen wir mal, was es dann am Ende wird.
Wird es nicht werden.
Nein. Okay, dann habe ich noch gelesen, Offline-Nutzung soll es geben, technisch eigentlich möglich. Also wenn ich da wem im Hinterzimmer ein paar Euro rüberschicke, irgendwann muss der dann online gehen, um es zu verifizieren, oder?
Genau, das ist auch eines der, ich meine, in Wahrheit, Jakob, ist es ja so, das sind ja Features, die noch nicht funktionieren müssen. Ja. Wenn man das eigentlich von der reinen Nutzerseite her denkt, dann muss man sagen, was soll dann ein Alleinstellungsmerkmal von so einer Lösung sein, wenn die nicht so etwas kann, um sie abzuheben von den bestehenden Lösungsprovidern, die da noch nicht hinkommen. Ja. Also ja, das muss es können. Wie gesagt, schwierig wird es dann. Was bedeutet das für die Privatsphäre wiederum? Was bedeutet das technisch gesehen? Wie kann man das dann sozusagen alles ausbalancieren? Wird spannend sein. Da gibt es noch meiner Meinung nach oder meinem Wissensstand nach zu wenig Details, dass man das wirklich greifen kann und einsortieren kann, ob das funktioniert.
Okay, also das heißt dann abschließend kann man sagen, für die End-User ist eigentlich noch ein bisschen fraglich, was der Vorteil ist. Die Banken sind jetzt auch nicht die größten Fans. Davon habe ich verstanden. Technisch auch vieles unklar. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der sagt, geiles Projekt, oder sind die meisten Leute eher skeptisch?
Naja, die EZB selber promotet das natürlich aus vollster Überzeugung. Auch die Die politische Ratio eben auch vor dem Hintergrund, was ich vorher erwähnt habe, man möchte den amerikanischen Einfluss gerade über die Kreditkarten-Schemes bei uns in Europa besser in den Griff bekommen oder ausbalancieren. Natürlich spricht das dann auch diese Art von Politik an, ja, Europa resilienter zu machen. Dort kann man das schon so machen. Ich meine, im Grunde, jetzt aus meinem Blickwinkel von einer Banken-Innovationsseite her, macht es schon Sinn, in diese Richtung zu denken und zu argumentieren. Ja. Was wir uns eher gewünscht hätten, wenn wir so das so formulieren können, und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich als RBI in Österreich keine Privatkunden bediene, sondern grundsätzlich ein schöner Playground für Banken, um gemeinsam mit der EZB hier voranzukommen, wäre eigentlich der Antritt gewesen. Man startet so einen digitalen Euro im institutionellen Bereich, weil dort, wo Geld von Bank zu Bank fließen muss, ja, wo SWIFT-Systeme vielleicht innerhalb von Europas schon fast real-time funktionieren, aber im Zusammenspiel mit internationalen Zahlungen Richtung Nordamerika oder Richtung Asien, dort sozusagen schneller zu werden, das stiftet natürlich und billiger zu werden, das stiftet natürlich indirekt auch starken Kundennutzen für den Privatkunden, und da hätte man leichter so eine Technologie reinbringen können und auch erproben können. Ne?
Aber der Ansatz der EZB ist ein anderer, noch nicht fertig, es sind noch ein paar Jahre hin, bis das dann wirklich kommen könnte. Wir werden dranbleiben, und du bist, glaube ich, diese Woche auch auf einer Tagung, auf einer Konferenz, wo ihr euch da in-depth dem Thema widmet. Das heißt, wir können demnächst wieder mal drüber sprechen, was sich dann da am Weg Neues ergibt, oder?
Sehr gerne, Jakob, mach mal.
Alles klar, super. Gernot, vielen, vielen Dank fürs Interview und alles Gute.
Dankeschön.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.